Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und gleichzeitig wünsche ich Ihnen ein sehr besinnliches und ereignisreiches, geistlich gesehen, Pfingstfest 2018. Und ich habe heute ein Thema mir vorgenommen, mit Ihnen zu behandeln, das vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt klar und deutlich den Zusammenhang zu Pfingsten zeigt. Aber ich denke, es wird im Laufe der Predigt klar werden. Denn die Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte, ist: Wachsen Sie in der Erkenntnis Gottes? Wachsen Sie in der Erkenntnis Gottes? Und ich kann Ihnen gleich schon sagen, dass Sie nur dann in der Erkenntnis Gottes wachsen können, wenn Gottes Geist in ihnen wirkt, mit ihnen wirkt, ihnen den Weg zeigt. Und Gottes Geist hat natürlich sehr viel mit Pfingsten zu tun, denn es war am Pfingstfest, 31 nach Christus, als die neutestamentliche Kirche den Heiligen Geist erhielt. Nun, es gibt verschiedene Bibelstellen, die uns über den Heiligen Geist Gottes etwas zu sagen haben, im Hinblick auf das Thema der heutigen Predigt. In Johannes Kapitel 14, und Vers 26, und ich lese wieder von der neuen Lutherbibel 2017, der revidierten Lutherbibel 2017. Johannes 14 und Vers 26, da lesen wir Folgendes: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus Christus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gehört nämlich mit zum Wachstum in Gottes Erkenntnis. Gottes Geist muss uns Erkenntnis lehren. Nun, wir müssen die Erkenntnis annehmen und akzeptieren. In Johannes Kapitel 16 lesen wir die Verse 12 bis 14. Johannes 16 und angefangenen Vers 12. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, sagt Christus hier zu den Aposteln. Mit anderen Worten, ertragen im Sinne, ihr könnt es nicht verstehen. Ihr könnt nicht begreifen, was ich euch jetzt sagen würde. Und deswegen sage ich es euch jetzt noch nicht. Wenn aber jener kommt, Vers 13, der Geist der Wahrheit, er wird euch in aller Wahrheit leiten. Oder er wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Schauen Sie, es ist auch ein Geist der Prophezeiung. Ein Geist, der die Zukunft uns sagt. Nun, das wird alles ein wenig hier in personifizierter Form dargestellt. Der Heilige Geist ist keine Person. Es ist die Kraft, die Gesinnung, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Aber es wird hier so dargestellt, als ob der Geist in uns diese Wahrheit erkennen lassen wird. Es ist letztendlich Jesus Christus und Gott der Vater, die durch den Geist Gottes uns dies kundtun. Wir lesen etwas Interessantes in Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 10. In Offenbarung 19 und Vers 10. Ich fiel nieder zu seinen Füßen, das ist jetzt der Johannes, der will jetzt einen Engel anbeten, der ihm diese wunderbaren Wahrheiten gegeben hat. Ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir: Tu es nicht. Wir sollen niemanden anbeten als Gott, den Vater und Jesus Christus alleine. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, heißt es hier. Die Menge Bibel schreibt in Klammern, gleich der Prophetie oder des Prophetenstandes. Und die Hoffnung für alle schreibt, prophetische Botschaft. Die Gute Nachricht schreibt, der Geist, der prophetische Worte eingibt. Also es geht hier um die Zukunft, es geht natürlich auch um inspirierte Rede, beides ist richtig. Aber es geht eben auch um die Zukunft, und mit Gottes Geist werden wir mehr und mehr die Prophezeiungen verstehen können, die offenbart sind in Gottes Wort, aber für die meisten Menschen heute ein Geheimnis darstellen, die eben nicht wissen, was die Prophezeiungen besagen, was die eigentlich zum Ausdruck bringen wollen. In 1. Korinther Kapitel 2, da wird noch mehr gesagt über das Wirken des Heiligen Geistes. 1. Korinther 2 und Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Sie müssen den Heiligen Geist haben, oder zumindest muss der Heilige Geist mit ihnen wirken, um Gottes Wort verstehen zu können. Um verstehen zu können, akzeptieren zu können, begreifen zu können, was der Heilige Geist ihnen sagt. Wir können mit menschlicher Weisheit an die Dinge herangehen und haben dann mit Sicherheit Schiffbruch erlitten, weil wir versuchen wollen, Gottes Wort auf menschliche Weise zu interpretieren. So geht es eben gerade nicht. In 2. Petrus 3, und Vers 18, da lesen wir die bekannte Stelle: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir sollen also in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, die Jesus Christus hat, die er uns vermittelt. Man muss darin wachsen, man muss darin zunehmen. Es ist dies ein Prozess. Wir werden nicht von Anfang an schon alles wissen, sondern wir nehmen graduell in der Wahrheit, in der Weisheit, in der Erkenntnis Jesu Christi und Gottes des Vaters zu. Ein Wachstumsprozess muss in unserem Leben stattfinden. In Epheser Kapitel 4, Vers 13 wird uns das Gleiche gesagt. Epheser Kapitel 4 und in Vers 13. Wir sollen alle hingelangen, heißt es hier, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Dahin sollen wir gelangen. Und Gott gibt uns hier Fingerzeige, wie das möglich ist, durch seine Kirche, durch seine Predigerschaft, die er eingesetzt hat, die eben dazu beitragen soll, dass wir zu der Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Aber das heißt nicht, dass wir jemals in vollendeter Weise alles in diesem Fleisch erkennen werden. Paulus war das auch ganz klar, und er schreibt dies auch in 1. Korinther 13, 1. Korinther 13 und Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Gott kennt uns durch und durch. Aber wir wachsen in der Erkenntnis Christi, und manchmal braucht das so seine Zeit, bis wir erkennen, mehr und mehr erkennen, zwar immer noch stückweise, aber besser und besser verstehen, was Gottes Wahrheit eigentlich ist. Wenn wir uns einmal Sprüche Kapitel 1 anschauen, dann finden wir einen interessanten Fingerzeig hier, was mit der Erkenntnis und dem Wachsen in der Erkenntnis Gottes zu tun hat. Sprüche Kapitel 1 und Vers 7. Sprüche 1 und Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Also sie brauchen die Furcht des Herrn in ihrem Leben, um überhaupt die Erkenntnis, und es geht hier um die wahre Erkenntnis, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, die Erkenntnis Gottes des Vaters, haben zu können. Nun, die Furcht des Herrn, die wird auch wie folgt definiert in Sprüche Kapitel 16 und Vers 6. Sprüche 16 und Vers 6. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Mit anderen Worten, wenn Sie die Furcht des Herrn haben, wenn Sie die anerkennen, dann werden Sie sich bemühen, nicht das Böse zu tun. Dann werden Sie sich bemühen, nicht zu sündigen. Dann werden Sie sich bemühen, das Gesetz Gottes zu halten, das Liebe definiert, das Ihnen zeigt, wie Sie Gott lieben können und wie Sie den Nächsten lieben können. Dann werden Sie sich bemühen, Gott zu gehorchen. Die Furcht des Herrn hat zu tun mit Gehorsam. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch die Erkenntnis in Ihnen wachsen. Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie sagen wir mal, etwas von Gottes Erkenntnis erlangt haben, aber weiterhin in Sünde leben, dann wird ihnen die Erkenntnis genommen werden, die sie einmal erlangt haben. Und ihnen wird auch keine weitere Erkenntnis gegeben werden. Und so lesen wir dies in Galater Kapitel 5 und in Vers 7. Galater Kapitel 5 und in Vers 7. Ihr lieft so gut, sagt Paulus den Galatern hier. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Und er sagt, solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Seht, wenn wir der Wahrheit nicht gehorchen, dann wird uns keine weitere Erkenntnis gegeben werden. Dann wird uns ein Leben offenbart, das ein Leben der Unzucht ist, das ein Leben des Sündigens ist. Wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht in uns haben, und das bedeutet natürlich, der Wahrheit zu gehorchen, aber aus den richtigen Motiven heraus, dann werden wir Verwirrung erlangen. Dann werden wir Täuschung erlangen in unserem Leben. Dann wird uns die Erkenntnis Gottes in keinster Weise entweder gegeben werden oder aber bei uns bleiben. Und so lesen wir auch in 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15 und lesen wir Vers 34. Und ich möchte das gleich aus der Neuen Lutherbibel 2009 vorlesen, wo es heißt: Werdet doch rechtschaffen und nüchtern und sündigt nicht. Denn einige haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich zu eurer Schande. Schauen Sie den Zusammenhang zwischen Sündigen und dem Mangel an Gottes Erkenntnis. Er sagt, werdet doch rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht, denn einige haben keine Erkenntnis. Warum? Weil sie eben sündigen. Und weil ihnen von daher dann die Erkenntnis Gottes nicht mehr gegeben wurde oder weil sie die vielleicht dann gar nicht mehr haben, weil ihnen die Erkenntnis Gottes genommen wurde. Und das sehen wir auch sehr häufig und haben das auch sehr häufig erkannt in letzter Zeit und auch schon in den vergangenen Jahren. Wenn jemand aufhört, den richtigen Lebensweg zu gehen, wenn er anfängt zu sündigen, wird ihm nach und nach die Erkenntnis Gottes genommen werden. Und dann werden sie wieder in das alte Leben hineinschlittern, aus dem sie angeblich herausgekommen sind, werden genau wieder die Dinge tun, die sie eigentlich doch hätten ablegen sollen. Und so möchte ich jetzt ein wenig über die Vergangenheit der Kirche Gottes sprechen und möchte Ihnen zeigen, wie man in der Erkenntnis Gottes wachsen muss und wie die Kirche Gottes in der Vergangenheit in der Erkenntnis Gottes gewachsen ist und wie wir heute in der Erkenntnis Gottes wachsen und wie das alles so zustande kam. Denn das ist sehr interessant zu begreifen, wie uns Gottes Geist leitet. Und das kann man jetzt auf die Kirche beziehen, wie ich das heute tun möchte. Man kann das auch auf sein persönliches Leben beziehen. Wenn Sie mehr und mehr Gott gehorsam sind, mehr und mehr um Gottes Erkenntnis beten, dann werden Sie auf einmal Dinge begreifen, die Sie in der Bibel lesen, die Sie vielleicht schon vorher hunderte von Malen gelesen haben, nie verstanden haben. Und auf einmal verstehen Sie es. Auf einmal verstehen Sie es. Wie ist die Kirche Gottes in der Vergangenheit, und zwar im letzten Jahrhundert, an Erkenntnis gewachsen? Und bevor ich fortfahre, möchte ich hier etwas sehr deutlich machen, damit da keine Missverständnisse auftauchen. Wir gehen davon aus, ich persönlich gehe sehr davon aus, dass Herr Herbert W. Armstrong, der ehemalige menschliche Leiter der Kirche, der Worldwide Church of God, der im Jahr 1986 verstarb, dass er ein Apostel gewesen ist. Ein Apostel ist jemand, der ausgesandt wurde von Christus in die Welt, um das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Und wenn es jemanden gab im vorigen Jahrhundert, der das getan hat, dann war das Herr Armstrong. Ich spreche jetzt von dem wahren Evangelium, der wahren Botschaft, der wahren guten Nachricht vom Reich Gottes. Wozu auch gehört, dass man versteht, was das Reich Gottes eigentlich ist. Und ich gehe davon aus, dass er auch der Elia war, der kommen sollte. Malachi spricht vom Elia, der kommen sollte, um die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern zu bekehren. Nun, es geht hier um eine Situation, die auf die Kirche Gottes angewendet werden muss. Es geht nicht um eine Individualität an sich. Und der Armstrong hat das immer und immer wieder auch betont, dass er, weil er nun halt der Leiter der Kirche war, insoweit diese Prophezeiung auf ihn zutraf, aber sie traf auf die Kirche Gottes zu. Und er war halt der Leiter der Kirche Gottes. Und er sagte auch immer und immer wieder, dass wenn er sterben würde, diese Mission des Elia nicht aufhören würde. Die Kirche Gottes würde weiterhin diese Funktion zu erfüllen haben. Und es geht darum, dass man zunächst einmal auch die Familienverhältnisse durch unsere Lehren verbessern kann zwischen Eltern und Kindern, weil wir eben den Eltern und den Kindern zeigen, wie sie sich verhalten sollen gegenüber und sich gegenüber. Und es geht natürlich auch darum, dass man die Menschen hin zu Gott führt. Und das hat ja auch Johannes der Täufer getan. Der kam ja auch im Geiste des Elia. Es geht nicht darum, dass der Elia im Alten Testament jetzt irgendwo auferstehen würde, um dann in der Endzeit auf einmal wieder dazu predigen. Darum geht es keineswegs. Es geht um den Geist des Elia. Johannes der Täufer hatte den Geist des Elia, um das Volk vorzubereiten auf das erste Kommen Jesu Christi, wo die Kirche Gottes heute die Aufgabe hat, in dieser Elia-Mission das Volk vorzubereiten auf die zweite Erscheinung, das zweite Kommen Jesu Christi. Also um das deutlich zu machen, ich will nichts davon wegnehmen, was wir klar und deutlich immer schon gelehrt haben über die Rolle von Herrn Armstrong und was wir auch in unseren Glaubensbekenntnissen klar und deutlich sagen. Aber es geht mir darum, heute Ihnen zu zeigen, wie man und auch wie Herr Armstrong in der Erkenntnis wachsen musste. Und das müssen wir alle. Wir müssen das alle begreifen, dass wir, wenn wir zur Wahrheit kommen, wir vielleicht nur einen Bruchteil der Wahrheit verstehen. Und dass wir weiter und weiter wachsen müssen. Herr Armstrong hat im letzten Jahr seines Lebens gesagt, dass er mehr verstanden hat von Gottes Wahrheit in diesem letzten Jahr seines Lebens, das hat er gesagt so ungefähr ein Jahr bevor er starb, als in allen anderen vorhergehenden Jahren zusammengenommen. Und das bedeutet einiges. Und er hat uns dann gefragt, nehmen Sie an Erkenntnis zu. Lernen Sie mehr und mehr von Gottes Wort. Und so wollen wir uns heute einmal anschauen, wie Gott das bewirkt. Herr Armstrong musste in der Erkenntnis Gottes wachsen. Er musste, wie wir alle, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Denn als Herr Armstrong damals zur Wahrheit kam, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als er damals zur Kirche Gottes kam, hatte er noch in vielem ein unklares, ein unrichtiges Verständnis. Natürlich hatte er das. Das haben Sie auch. Wenn Sie zur Wahrheit kommen, dann müssen Sie erst vieles noch lernen, was Sie dann ablegen müssen, was Sie begreifen müssen, dass das eigentlich total verkehrt ist. Er musste nach und nach die Erkenntnis Gottes erkennen und annehmen. Wenn Sie Englisch verstehen und seine Autobiografie gelesen haben, dann werden Sie feststellen, dass er das selbst mehrere Male betont. Er glaubte zunächst, wie das ja auch viele protestantische Kirchen heute tun, und er war ja in einer protestantischen Kirche groß geworden. Er glaubte, dass man Menschen bei seinen Missionsveranstaltungen durch Aufrufe nach seiner Predigt zum Altar kommen lassen sollte. Die würden dann ihre Sünden bekennen, die würden dann bereuen, die würden dann Christus annehmen, diese sogenannten Altaraufrufe. Hat er am Anfang auch gemacht, bis ihm dann mehr und mehr klar wurde, Moment, so läuft das nicht, so arbeitet Gott nicht. Gott will solche Dinge nicht. Gott will, dass man sich ihm gegenüber bekehrt, dass man ihm gegenüber seine Sünden bereut und bekennt. Aber es geht nicht um diese spontanen Altaraufrufe, dass man sich dann auf einmal sofort taufen lassen will, Jesus Christus annehmen will in seinem Herzen, oder dass man den Prozess der Reue durchlaufen hat und dass man überhaupt ein Verständnis hat, ohne dass man überhaupt versteht, dass man Gottes Gesetz halten muss und was das bedeutet und was die 10 Gebote uns heute eigentlich sagen und die Rechtsvorschriften, die Satzungen. Er glaubte auch zunächst, und das wird sich in der Autobiografie zeigen, wenn Sie die lesen, er könne auch als noch nicht ordinierter Geistlicher jemandem die Hände auflegen, zum Beispiel zum Zwecke der Heilung. Nun, später hat er ganz klar und deutlich erkannt, dass das in keinster Weise möglich ist, erlaubt ist. Aber am Anfang wusste er es noch nicht so, weil natürlich auch andere es genauso taten. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, wie man die wahre Kirche Gottes findet. Und in dieser Broschüre möchte ich kurz auf etwas eingehen, aus etwas sehr Wichtigem vorlesen. Es geht nämlich um Händeauflegung. Und wir sagen Folgendes. Zunächst einmal ist eine aufrichtige, engagierte und funktionierende Predigerschaft erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Lehre vom Händeauflegen äußerst wichtig. Und die findet sich zum Beispiel in Hebräer Kapitel 6 und Vers 2. Da sie ein wesentlicher Bestandteil des Auftrages der Kirche ist, die Herde zu ernähren. Es findet sich kein Versprechen in der Bibel, dass jemand seit Gründung und Etablierung der neutestamentlichen Kirche im Jahre 31 nach Christus den Heiligen Geist ohne vorherige ordnungsgemäße Taufe im Erwachsenenalter und das Auflegen der Hände durch einen ordinierten Prediger Gottes erlangen könnte. Und dann haben wir einige Bibelstellen zitiert, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 8, die Verse 12 bis 17 und auch Apostelgeschichte 19, die Verse 5 bis 6. Wir sagen dann, der Taufe muss natürlich aufrichtige Reue und der Glaube an Christi Opfer und an das Evangelium vorangehen. Dieser symbolische Akt der Händeauflegung sondert die getaufte Person aus oder heiligt sie für den göttlichen Zweck, von Gott seinen Heiligen Geist zu erhalten. Darum sollten nur ordinierte Prediger Gottes Taufen vornehmen, nicht ordinierte Mitglieder, die sich entschließen, andere zu taufen und ihnen die Hände aufzulegen, sollten erkennen, dass es keinerlei biblische Grundlage gibt, ihre Handlung zu rechtfertigen. Dies träfe selbst dann zu, wenn ihre jeweilige Kirchenorganisation oder ein bestimmter Prediger ein solches Verhalten autorisieren würde, da dies von Gottes Wort keineswegs unterstützt wird und wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Außerdem, und das ist jetzt die Situation auch im Hinblick auf Krankenheilung, außerdem wurde lediglich den Predigern Gottes eine besondere Vollmacht gegeben, ihre Hände den Kranken aufzulegen, wenn sie für diese beten, wobei sie diese mit Öl einsalben. Dies wird in vielen Textstellen eindeutig gelehrt. Unter anderem, und dann zitieren wir Jakobus Kapitel 5, die Verse 14 bis 15, Markus 6, Vers 13, Markus 16, Vers 18, Apostelgeschichte 9, die Verse 17 bis 18 und Apostelgeschichte 28 und Vers 8. Schauen Sie, das sind Dinge, die wir im Laufe der Jahre erkannt haben. Wir mussten in der Erkenntnis Gottes wachsen im Hinblick auf das, was uns die Bibel lehrt. Das hatte Armstrong im Ursprung zum Anfang noch nicht erkannt, hatte es später schon erkannt. Und wir werden gleich auch darauf eingehen, wie wir es in der jüngsteren Zeit oder jüngeren Zeit klar und deutlich erkannt haben, wie es dazu kam, dass wir uns mit dieser Frage, auch der Taufe, beschäftigen mussten. Denn es ist in der Tat so, dass im Anfang, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts der Kirche Gottes, auch das Konzept der Taufe auf so richtige Weise auch nicht unbedingt verstanden wurde. Auch da wurde wieder viel zunächst einmal übernommen von dem, was man so in den protestantischen Kirchen gelehrt bekommen hatte. Es war dann zum Beispiel so geschehen, dass man Studenten, die noch gar nicht ordiniert waren, ausgesandt hatte, um Menschen zu taufen. Was wir nicht wissen heute, ist, ob diese Menschen auch denen die Hände aufgelegt hatten oder nicht. Aber das würden wir heute in keinster Weise mehr tun, weil wir die Bibel jetzt besser verstehen. Weil wir verstehen, dass es ordinierte Prediger sein müssen, die eine Taufe durchführen. Nicht ordinierte Menschen, selbst wenn sie Teil der Organisation wären, in der man sich befindet. Auch darauf werden wir noch gleich zu sprechen kommen. Interessant ist auch, dass Herr Armstrong ursprünglich nicht die hierarchische Struktur innerhalb der Kirche Gottes verstanden hat. Ich habe hier ein Schreiben von 1948, ein Treffen, sagen wir einmal, der Radio Church of God. Radio Church of God war der ursprüngliche Name, der dann später sich in Worldwide Church of God umgenannt hat. Und in diesem Treffen, da waren 60 Kirchenmitglieder zugegen und die gaben ihre Stimme ab. Die haben gewählt. Eine regelrechte Demokratie wurde damals abgehalten. In diesem Dokument heißt es zum Beispiel auch, dass eine Frau nicht als eine Diakonissin ordiniert werden könnte. Auch das war damals noch nicht begriffen worden, im Jahre 48 des letzten Jahrhunderts. Denn die Bibel macht deutlich, natürlich, dass wir Diakonissinnen haben können. Und später wurde auch in der Worldwide Church of God dies klar und deutlich verstanden und wir haben viele Frauen dann auch zu Diakonissinnen ordiniert. Ich sage es, um zu zeigen, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen müssen. Und die Kirche Gottes musste in der Erkenntnis Gottes wachsen. Herr Armstrong selbst hat gesagt, dass er im Anfang nicht verstand, wie die Struktur innerhalb der Kirche aussehen musste. Und hatte in der Tat gemeint, zunächst einmal müsste es vielleicht so eine Art Demokratie sein, wo jeder so wählt und seine Stimme abgibt, bis er dann klar und deutlich verstand, nein, die Kirche Gottes ist eine Hierarchie und sie muss auf hierarchische Weise strukturiert sein. Natürlich mit Möglichkeiten, dass man gegen jemanden vorgehen kann, der sich total gegen Gottes Wort verhält. Und das ist natürlich auch in einigen Organisationen, auch heute noch, nicht unbedingt der Fall. Und dann hat man auch insoweit natürlich Schiffbruch erlitten. Aber es geht ganz und klar darum, dass es eine hierarchische Struktur geht. Die Mitglieder, die nicht ordiniert sind, die können in keinster Weise da jetzt darüber nachforschen und wählen und abstimmen, was zum Beispiel für eine Predigt der Prediger geben soll. Und nee, die Predigt, die soll er nicht geben, das wollen wir nicht hören, wir wollen etwas anderes hören. Also um das mal jetzt ein bisschen spitzfindig auszudrücken. Die Kirche Gottes verstand ursprünglich nicht die biblische Lehre, wann Pfingsten zu halten sein muss. Pfingsten. Es gab eine Zeit, da glaubte man, das Pfingstfest müsse an einem Montag gehalten werden. Man zählte die 50 Tage, von der die Bibel spricht, aber zählte sie auf eine nicht richtige Weise. Man zählte sie, indem man mit dem Montag zu zählen begann, und dann kam man wieder auf einen Montag. Bis man dann erkannte, im Jahre 74 herum, 1974, dass nein, man muss in der Tat von dem Sonntag aus zählen, und dann hat man genau 50 Tage und dann fällt das Pfingstfest immer wieder auf einen Sonntag, wie wir das heute auch klar und deutlich verstehen und begreifen und auch so halten. Aber es war auch etwas, was korrigiert werden musste, nachdem die Wahrheit mehr und mehr deutlich bekannt wurde. Die Lehre über Scheidung und Wiederheirat ergab sich auch als ein Problem. Denn es war einmal so, dass man davon ausging, wie es heute eigentlich auch zum Beispiel die katholische Kirche noch immer tut, dass jede Ehe in Gottes Augen gültig ist und dass, wenn eine Ehe in Scheidung endet, derjenige, der sich hat scheiden lassen, nicht wieder heiraten kann. Und ursprünglich hatten wir das auch so gesehen, bis wir erkannt hatten, nein, das kann nicht stimmen. Warum konnte es nicht stimmen? Die Früchte waren dementsprechend. Und dann verstanden wir, dass ja Gott nicht jede Ehe bindet. Ich meine, Gott bindet ja keine Ehe, die, sagen wir mal, von einem Magistraten abgehalten wird zwischen zwei Atheisten. Würde Gott eine solche Ehe binden? Natürlich nicht. Die haben ja mit Gott überhaupt gar nichts zu tun. Die Welt ist abgeschnitten von Gott. Nein, es geht um eine Ehe, die in der Kirche geschlossen wird. Die ist in der Tat gebunden von Gott, wenn der Prediger diese Ehe durch Handauflegung im Namen Gottes bindet. Und dann ist die in der Tat gültig und kann nicht aufgelöst werden, es sei denn, es liegen gewisse biblische Gründe vor. Christus spricht zum Beispiel von Ehebruch und Paulus spricht davon, wenn ein Teil ungläubig wird, sagen wir einmal, und sich von der Ehe abwendet, dann ist der gläubige Teil nicht mehr gebunden an diese Ehe. Aber schauen Sie, es gibt da nur gewisse Ausnahmen, nicht sehr viele, aber es ging eben darum, dass wir erkennen mussten, ja, Gott bindet ja die Ehen eigentlich gar nicht vor der Bekehrung eines Menschen, sodass wir auf den Zeitpunkt der Bekehrung abstellen müssen und nicht auf den Zeitpunkt davor. Und jede Sünde, natürlich ist es eine Sünde, wenn man seinem Partner verspricht, ihn für alle Zeit zu lieben und sich nicht von ihm zu trennen, und man trennt sich dann. Eine Sünde ist es schon, aber diese Sünde ist bereut und wird vergeben. Und Gott hält dann nicht diese Ehe als gebunden aufrecht, die er von vornherein nicht gebunden hat. Aber das mussten wir auch erkennen. Im Jahr 1975 kam diese Erkenntnis. Ursprünglich verstanden wir auch nicht genau die biblische Lehre über die Heilung. Es war einmal so, dass man gesagt hat, oh, das ist total ein Zeichen von Glaubensschwäche, wenn man überhaupt zu einem Arzt geht. Wenn man Medikamente nimmt, bis man dann erkannt hat, Moment, so drastisch kann man es nicht sagen. Es kann durchaus der Fall sein, dass man sich nicht an Gott wendet, sondern an einen Arzt, wie wir das ja auch in einer der letzten Predigten behandelt haben. Aber dann ist das Problem, dass man mangelndes Vertrauen in Gott hat und sich da irgendwo Alternativen sucht. Aber es ist nichts Verkehrtes daran, in gewissen Umständen zu einem Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Aber die Idee, dass man ursprünglich sagte, Medikamente sind immer verkehrt, weil Medikamente stellen Gift dar und man kann ein Gift nicht mit einem anderen Gift bekämpfen, da hat man zwei Gifte. Und der Armstrong hat später selber gesagt, nein, das trifft natürlich nicht für alle Medikamente zu. Man musste auch sehr individuell sich die Dinge betrachten. Und in seinem späteren Leben, bevor er starb, hat der Armstrong sehr wohl Medikamente zu sich genommen und sich ärztlich behandeln lassen. Keine Frage. Das Gleiche gilt für Impfungen. Es gab einmal eine Zeit, wo man auch wieder gedacht hatte, okay, Impfungen, das ist grundsätzlich verkehrt, bis man dann allmählich sich Gedanken über diese Sache gemacht hat und gesagt hat, ja, Moment, zum Beispiel, wenn wir Prediger in andere Länder geschickt haben, da mussten die sich impfen lassen, um überhaupt diese Länder bereisen zu können. Oder wir hatten eine Situation, wo Masern ausbrachen in der Nähe da von Pasadena und alle kamen jetzt in Quarantäne, die sich nicht hatten impfen lassen. Und die Studenten am Ambassador College, die hätten jetzt nicht nach Hause gehen können, um ihre Eltern zu besuchen während diesem Summer Break. Und dann hat der Armstrong gesagt, nein, die sollten sich impfen lassen, um nach Hause gehen zu können. Und aber als diese Entscheidungen getroffen wurden, dann musste man sich natürlich ganz logischerweise die Frage stellen, im Moment, wenn aber Impfen ganz radikal gesehen grundsätzlich verkehrt ist, wäre das ja auch nicht richtig gewesen. Und von daher begann wiederum Gottes Geist uns zu leiten und zu zeigen, im Moment, es stimmt etwas an den Voraussetzungen eurer Handhabe nicht. Und heute hat die Kirche Gottes ganz klar und deutlich die folgende Politik, die folgende Situation. Es ist die individuelle Entscheidung des Einzelnen, ob er sich impfen lassen will, ob er sich an Ärzte wenden will, ob er Medikamente zu sich nehmen will und wenn ja, welche. Wir sagen natürlich schon, es ist wichtig, sich über alles zu orientieren und zu informieren. Aber es ist die Entscheidung des Einzelnen. Die Kirche wird Ihnen nicht vorschreiben, dies zu tun oder nicht zu tun. Sie selbst müssen diese Entscheidung für sich treffen. Das Gleiche gilt für Make-up. Das war ja auch so ein Kapitel, das war mal ja erlaubt und dann wieder nicht erlaubt und wieder erlaubt und wieder nicht erlaubt und so weiter und so fort. Und einmal war es so, zu dem Zeitpunkt, als es eben nicht erlaubt war, und das ist auch nichts Besonderes, viele Organisationen heute erlauben es nach wie vor nicht, und ich meine noch nicht einmal Organisationen innerhalb der Kirche Gottes. Aber da kam eine Frau zu Herrn Armstrong ins Büro und sprach mit ihm, und sein Assistent war gegenwärtig, und als dann die Frau ging, da machte Herr Armstrong die Bemerkung, dass er sagt, oh, das war eine sehr, sehr nette, vornehme, nette Frau. Und dann sagte der Assistent ja aber, Herr Armstrong, die Frau hatte doch Make-up aufgetragen. Nein, die hatte kein Make-up. Ja doch, Herr Armstrong, die hatte Make-up. Na, wieso, die hatte doch kein Make-up? Ja, sicher hatte die Make-up. Ja, wieso, das ist doch nicht, was ich damit meine. Das meine ich doch damit nicht. Ist denn keiner da, der versteht, was ich meine? Er sprach jetzt von jemandem, der so wie ein Zirkusclown sich da so auf verschiedene Schichten aufträgt. Das war das, worauf er hinaus wollte, aber es wurde nicht unbedingt so verstanden. Vielleicht auch wurde es nicht oder das Beste so formuliert. Als ich damals zum College kam, Jahre 81, da wurde mir das auch schon bereits klar. Da war damals das Problem des Make-ups so, dass es nicht erlaubt war. Aber zum Beispiel hatten wir Studenten, die sogenannten Young Ambassadors, und die haben dann Produktionen durchgeführt. Und als sie dann gefilmt wurden, hatten die Make-up aufgetragen. Wie dann auch später diejenigen, die also Fernsehsendungen gemacht hatten, die hatten also Make-up aufgetragen. Nun gut, wenn Make-up total sündhaft gewesen wäre, könnte das auch nicht der Fall gewesen sein. Aber schauen Sie, mehr und mehr wurden wir dahin geleitet zu sehen, wie sieht die Wahrheit aus. Und wir mussten das betrachten im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt. Wir mussten in der Erkenntnis Gottes wachsen. Was sagt die Bibel? Sagt die Bibel irgendetwas über Make-up? Sagt die Bibel irgendetwas über Impfungen? Nein. Wir mussten die Prinzipien anwenden und die Prinzipien waren eben die, man sollte natürlich nicht sich Make-up auftragen wie so ein Zirkusclown, um da irgendwie da eine andere Persönlichkeit darstellen zu wollen, als die man wirklich ist. Das sind ja auch diese Operationen, diese sogenannten Schönheitsoperationen mit den, ich will da gar nicht drauf eingehen, was da alles so getan wird. Viele der Hollywood-Stars heute, da ist so gut wie nichts Natürliches mit denen mehr dran. Das ist natürlich total verkehrt. Aber wie gesagt, das sind etwas Dinge, die man sich selbst betrachten muss. Nun, es ist keine Frage, als diese Erkenntnisse kamen, dass dann auch wiederum man ins andere Extrem in gewissen Situationen verfiel. Und das ist scheinbar ja doch immer so, dass man von einem Extrem ins andere rutscht und nicht die Balance der Objektivität und der Gradlinigkeit hat. Und als dann die Änderung gekommen war zwischen, sagen wir mal, der Erkenntnis, dass nicht Scheidungen, die vor der Bekehrung stattfanden, eine nachwirkende Auswirkung haben müssen für diejenigen, die sich dann nach der Bekehrung verheiraten wollen. Dann wurden aber auch Heiraten durch Prediger für Nichtmitglieder durchgeführt. Etwas, was ich nie begreifen konnte, als ich mehr und mehr zur Wahrheit kam, nie begreifen konnte. Denn wie soll das denn gehen? Ich meine, wenn ein Prediger jetzt zum Beispiel eine Heirat durchführt, von zwei Menschen, die keine Mitglieder der Kirche sind, die also nicht bekehrt sind, sagen wir es deutlich, es muss jetzt nicht unbedingt Mitglieder unserer Kirche sein, aber zwei Menschen, die nicht bekehrt waren, dann kann man Gott ja gar nicht darum bitten, diese Ehe zu binden. Er würde es ja nicht tun. Wir hatten ja verstanden, Gott bindet die Ehe nur solcher Menschen, die bekehrt sind. Also, ich würde das heute nie tun. Ich würde heute keine Ehe durchführen, von beiden Menschen, die nicht bekehrt sind. Und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wie wir zu dieser Erkenntnis gelangt sind. Es geht aber auch darum, dass man keine Ehe durchführen soll zwischen einem Menschen, der bekehrt ist, und einem Menschen, der nicht bekehrt ist. Die Stelle in 1. Korinther, Kapitel 7 und Vers 39, macht das deutlich. Die können Sie sich nachher durchlesen. Viele Prediger kennen die Stelle überhaupt gar nicht, selbst in Gottes Kirche nicht. 1. Korinther 7, Vers 39 sagt uns, wenn eine Ehe geschlossen wird, soll sie im Herrn geschlossen werden. Was bedeutet, ein Christ heiratet einen anderen Christen? Denn dann wird Gott diese Ehe binden, sonst nicht. Aber das waren Dinge, die auch damals in der Kirche, auch als Herr Armstrong noch lebte, nicht so begriffen worden waren. Und heute sind viele Organisationen noch in der Kirche Gottes damit beschäftigt, solche Ehen durchzuführen, wo sie Mitglieder mit Nichtmitgliedern verheiraten wollen, wo der Prediger das tut. Wie er das jetzt tut, aber da jetzt irgendwo die Hände auflegt oder nicht, weiß ich gar nicht mal. Oder sogar, wo ein Prediger über eine Ehe offiziell fungiert zwischen zwei Nichtmitgliedern. Wie macht er das? Also ich könnte das nicht machen. Denn ich verstehe ja, und wir alle sollten das verstehen, dass wenn wir begriffen haben, dass Gott die Ehe bindet zwischen zwei Mitgliedern, dann bindet er sie eben nicht zunächst einmal zwischen zwei Nichtmitgliedern. Wie das ja bei den Situationen in der Welt der Fall ist. Nun, die sind vor dem Gesetz natürlich nach wie vor verheiratet, das ist klar. Mir geht es aber um die geistliche Dimension. Und die andere Situation hatte sich dann ergeben, dass man viel zu leicht Ehescheidungen aussprach, die dann dazu führten, dass man sich wieder verheiratet hat. Und das gab das unglaubliche Situation, wo dann zum Beispiel einen Sabbat lang jemand auf der linken Seite der Halle saß, mit den Kindern aus der ersten Ehe, sagen wir einmal, war aber mittlerweile schon wieder verheiratet. Und dann am zweiten Sabbat saß dann die andere Person, der andere ehemalige Ehepartner da mit den Kindern aus der ersten Ehe, aber hatten auch bereits schon Kinder aus der zweiten Ehe. Und das war irgendwo total paradox. Eine solche Ehe hätte nie geschieden werden dürfen. Und auch heute ist das vielfach der Fall. Dass wenn ich davon höre, jemand hat zum Beispiel sich scheiden lassen, jemand, den ich also vielleicht noch kenne, und hat sich neu verheiraten lassen, und ein Prediger, den ich vielleicht auch noch kenne, aber nicht in unseren Organisationen, hat dann die Ehe durchgeführt. Dann habe ich mich zunächst gefragt, ja, aber war denn die Ehe überhaupt lösbar? War denn die erste Ehe, die also bestand, konnte die denn überhaupt gelöst werden, sodass eine Scheidung mit Wiederheirat notwendig oder möglich war? Und wenn keine dieser Gründe in der Bibel vorlagen, von denen Christus spricht, von denen Paulus spricht, dann wäre eine solche Ehescheidung gar nicht möglich gewesen. Vor allen Dingen wäre keine Wiederheirat möglich gewesen. Und in einigen der Fälle hatte ich großen Zweifel, aber die Antwort, die ich erhielt, war, ja, da hat sich keiner drum gekümmert. Und das ist etwas, was man natürlich auch nicht mit dem Erkennen und dem Wachsen innerhalb der Kirche Gottes und der Erkenntnis Gottes in Einklang bringen kann. Und so gab es auch in der Kirche Gottes widersprüchliche Lehren im Hinblick auf die 144.000. Die 144.000, die im Buch der Offenbarung beschrieben stehen. Nun, wir haben in unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung klar und deutlich erklärt, wer und was die 144.000 sind. Die 144.000 sind 12.000 aus den Stämmen Israel, die versiegelt werden, nachdem die große Trübsal begonnen hat, aber bevor der Tag des Herrn beginnt. Die werden versiegelt werden, um geschützt zu werden vor den Plagen der Großen, oder vielmehr vor den Plagen des Tages des Herrn. Die werden nicht unmittelbar am Ort der Sicherheit sein während der großen Trübsal. Denn die kommen erst später zu dem Punkt, wo sie als würdig erachtet werden, beschützt zu werden. Die werden dann versiegelt werden, aber nicht nur sie, sondern auch die große Schar, die große Menge wird auch erklärt. Die kommen also auch aus der großen Trübsal heraus, werden auch scheinbar dort dann sich bekehren während dieser Zeit und werden dann auch beschützt werden vor den Plagen des Tages des Herrn. Und das hatten wir auch eigentlich in der Kirche immer so gelehrt, bis dann so die Idee aufkam, nein, die 144.000, müssen das so die Kirchenmitglieder sein. Das ist das, was die Zeugen Jehovas auch einmal gelehrt haben, bis dann ihre Zahl auch weitaus größer wurde und dann mussten sie irgendwelche andere Erklärungen geben. Nun, zeitweilig wurde das gelehrt, weil es den Anschein hatte, als ob die Mitgliederzahl innerhalb der Worldwide Church of God vielleicht 144.000 erreichen würde. Aber das wurde dann klar erkannt nach einer gewissen Zeit. Nein, das kann nicht sein, das stimmt auch nicht. Mit der Bibel überein. Und wir mussten uns dann wiederum mit der Bibel befassen. Ich meine, diese Lehre hätte gar nicht überhaupt erst erwähnt werden sollen, aber das war halt so ein bisschen Spekulation. Und einer hat es vielleicht mal erwähnt und ein anderer nahm das entgegen und hat es dann weitergegeben. Also wie gesagt, auch da mussten wir in der Erkenntnis wachsen. Das gleiche gilt mit dem dritten Tempel. Wir gehen heute klar und deutlich davon aus. Und ich habe darüber sehr oft gesprochen. Ich habe auch darüber geschrieben, dass die Bibel deutlich macht, dass vor der Wiederkunft Christi ein Tempel in Jerusalem erbaut werden wird, und zwar auf dem Tempelberg. Es ist klar und deutlich aus der Bibel zu ersehen, es heißt, der Mann der Sünde, dieser falsche Prophet, wird im Tempel Gottes stehen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Es wird auch im Buch der Offenbarung davon gesprochen, dass der Tempel ausgemessen werden soll, während der Zeit der zwei Zeugen. Und so viele, viele Stellen zeigen dies. Aber in der Kirche war es auch so und so. Da wurde einmal gesagt, ja klar und deutlich kommt es zu einem dritten Tempel. Aber dann schaute man sich so die Ereignisse an, die damals so stattfanden. Und man sagte sich, ja, das kann an sich ja gar nicht sein. Und dann kam man auf die Idee, nein, mit dem Tempel ist der Leib Christi gemeint. Das ist zwar auch richtig. Es heißt, Christus kommt, Malachi spricht davon, zu seinem Tempel. Das ist die Kirche, sicherlich. Aber es geht eben nicht nur um die Kirche. Es geht eben auch um ein physisches Gebäude, diesen dritten Tempel, der auf dem Tempelberg errichtet werden wird, wie die Bibel deutlich sagt. Und ob wir das jetzt so unbedingt verstehen vom Menschlichen her, ja, wie kann das sein? Das ist doch nach wie vor dieses Problem, auch wenn jetzt gerade die Botschaft von Amerika in Jerusalem errichtet worden ist, heute am 14. Mai, wo ich diese Predigt aufnehme. Es ist noch ein weiter Weg hin, möglicherweise zum Bau des Tempels, obwohl die Vorbereitungen alle da sind. Wenn heute das grüne Licht gegeben würde, dann könnte der Tempel innerhalb von 6 Monaten stehen. Und alles das, was in den Tempel hineingehört, das ist bereits schon vorhanden. Aber wie gesagt, das ging auch so hin und her. Aber wir haben dann uns auch mit dieser Frage beschäftigen müssen. Wenn ich sage wir, meine ich jetzt wir innerhalb der Kirche des ewigen Gottes. Und haben uns die Bibelstellen ansehen müssen und sagen müssen, okay, nein, das ist das, was die Bibel lehrt. Und das ist das, was wir lehren. Egal, ob man vorher vielleicht es so oder so hat verstanden wollen und verstehen wollen. Wir hatten auch nicht immer verstanden, dass es einen Geist in den Menschen gibt. Diese Idee vom Geist im Menschen, die ja nun klar und deutlich in der Bibel gelehrt wird, das war nicht etwas, was Sir Armstrong erkannt hatte, als er 1948 die Radio Church of God gründete. Das kam weitaus später. Dass es in der Tat einen Geist im Menschen gibt. Ein Geist, der den Menschen vom Tier unterscheidet. Und vorher war es so, dass man das nicht begriff, und da kam die Frage der Abtreibung auf. Und ich habe jetzt so einige Fragen und Antworten erhalten von jemandem, von wer weiß, wie lange das jetzt schon her ist, wo solche Fragen und Antworten dann niedergeschrieben worden sind. Und da kam auch die Frage auf, ja, wie sieht es aus mit einem Kind, das abgetrieben worden ist? Oder sagen wir mal, das nicht zur Welt kam lebend. Wird dieses Kind auch auferweckt werden? In der zweiten Auferstehung, sagen wir einmal. Und die Antwort war offensichtlich oder scheinbar jedenfalls nicht, denn da steht, es ist ja noch kein Mensch gewesen. Aber das ist das Problem. Es war eben doch ein Mensch. Schauen Sie, nun, warum war dieses Baby ein Mensch? Weil der Geist im Menschen dem Baby im Zeitpunkt der Zeugung gegeben wurde. Ursprünglich wurde da auch spekuliert, ja vielleicht wird der Geist im Menschen erst im Zeitpunkt der Geburt gegeben. Und wenn das die Argumentation war, dann war ja vor dem Zeitpunkt der Geburt der Mensch noch nicht in dem Sinne ein Mensch, weil er den Geist im Menschen nicht erhalten hatte. Aber die Bibel macht deutlich, dass der Geist im Menschen bereits im Zeitpunkt der Zeugung in dem Menschen sein muss, wie immer das Gott auch macht. Wir lesen zum Beispiel, dass Johannes der Täufer im Mutterleibe von Elisabeth die Stimme Marias erkannte und vor Freude jauchzte, als er die Stimme hörte. Dieses Baby, Johannes der Täufer im Mutterleibe von Elisabeth, der hatte den Geist im Menschen bereits. Und von daher konnte er reagieren. Und so ist es eindeutig heute, wir verstehen das ganz klar, dass ein Kind, das im Mutterleibe, sagen wir mal, stirbt, nicht lebend zur Welt kommt oder das abgetrieben wird, ganz klar in der zweiten Auferstehung sein wird. Punktum. Aber es ist etwas, was uns Gott durch seinen Geist an Erkenntnis geben musste. Diesen Aspekt der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi musste uns verliehen werden. Es gab da weitere interessante Ideen, zum Beispiel über die Vorherbestimmung. Ursprünglich wurde auch klar und deutlich verstanden, wenn ich sage ursprünglich, jedenfalls als ich damals zur Kirche kam, da hatte ich vorher Literatur gelesen, dass es in der Tat eine Vorherbestimmung gibt, und zwar nicht nur in allgemeiner Weise, sondern eine Vorherbestimmung, die ganz deutlich sagt, Gott kannte sie, Gott kannte mich vor unserer Geburt. Er hatte bereits schon, bevor die Zeit überhaupt anfing, vor der Grundlegung der Welt, entschieden, dass er sie und mich heute in dieser Jetztzeit berufen würde. Nicht, dass er irgendwo eine Gruppe von Menschen berufen würde, nein, ganz spezifisch, sie und mich. Okay? Nun, nicht, weil wir jetzt große Werke tun würden, darum ging es ja gar nicht, wir hatten noch gar nichts getan, als Gott dies bereits entschied. Die anderen Menschen werden in der Zukunft berufen. Jeder wird berufen werden zum Heil. Aber es kommt eben auf gewisse Zeitpunkte an. Es heißt, dass Gott den David kannte, noch im Mutterleib. Dass er den Jeremia kannte, noch im Mutterleib. Dass er den Paulus kannte, im Mutterleib. Und schon im Mutterleib aussonderte. Natürlich hat der Paulus zunächst einmal als Saulus ja viele böse Dinge getan, wie wir alle vor unserer Bekehrung für viele böse Dinge getan haben, bestimmt. Und es heißt auch nicht, dass wir dazu vorherbestimmt sind, das Heil insoweit bereits als automatisches Geschenk erlangt zu haben. Nein, es geht um den Zeitpunkt der Berufung. Wir müssen nach wie vor daran arbeiten, wir müssen unser Heil, unsere Berufung sicherstellen. Es ist keine Garantie vorhanden, aber Gott hat das Vertrauen, dass wenn er sie heute beruft, dass sie es schaffen können und dass sie es auch schaffen werden, es sei denn, sie wenden sich ab von Gott. Aber das war verstanden worden und dann kamen einige und die haben dann gesagt, nein, so war das nicht und so ist das nicht. Und es geht lediglich darum, dass so einige halt so als eine Gruppe von Menschen berufen werden zu einer gewissen Zeit, aber nicht, dass Gott sie und mich vorher bereits gekannt haben soll. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, wir müssen uns auf das besinnen und wir müssen das erkennen und in der Erkenntnis Gottes wachsen, insoweit, was die Bibel lehrt. Und darauf kommt es an. Einige sprechen von Zeit und Zufall. Und sie sagen, ja, ein Mensch stirbt, ein Christ stirbt, ein bekehrter Christ stirbt wegen Zeit und Zufall. Es gab da einen Artikel in einer Kirchenzeitung, der Worldwide Church of God, wo jemand, ein Mann, gerade seine Frau verloren hatte, die gestorben ist. Und dann schrieb er einen Artikel, in dem er davon sprach, dass seine Frau aufgrund von Zeit und Zufall gestorben sei. Die war halt am falschen Ort zur falschen Zeit. Und ich hatte bereits zu dem Zeitpunkt klar und deutlich erkannt, dass Zeit und Zufall über einen Christen nicht herrscht, nicht herrschen kann. Und wir haben auch eine Broschüre veröffentlicht über menschliches Leid, in der wir auf dieses Thema eingehen. Und dann habe ich damals diesen Artikel dem damaligen Regionaldirektor in Deutschland vorgelegt und gesagt, schauen Sie mal, was da geschrieben steht. Und dann las er sich den Artikel durch und sagte zu mir, dieser arme Mensch versteht gar nichts. Das war für mich eine Bestätigung, der hat es also auch so verstanden wie ich. Aber wie gesagt, es gab diese Ideen. Schauen Sie, und einige haben sich davon beeinflussen lassen. Und ich gehe davon aus, dass viele heute in verschiedenen Kirchenorganisationen innerhalb der Kirche Gottes lehren, dass Zeit und Zufall über das Leben eines Christen herrscht. Irgendwo Gott schläft da oder hat sich da irgendwie abgewandt oder im Bruchteil einer Sekunde hätte er ja nicht eingreifen können oder was immer für ein Blödsinn da verzapft wird. Aber schauen Sie, wir müssen in der Erkenntnis Gottes wachsen und wir müssen anhand der Bibel sehen, was ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist absolut, Gott kennt sie, es gibt keine Sekunde ihres Lebens, die Gott unbekannt ist. Gott kennt sogar ihre Gedanken, er weiß sogar, wenn sie heute beten, bereits schon vorher, was sie beten werden, weil er eben weiß, was in ihrem Herzen vor sich geht. David sagt, wenn ich schlafe, du bist da, wenn ich aufwache, du bist da. Du kennst mein Eingehen, mein Ausgehen und so weiter und so fort. Wenn ich mich auf das Gebirge versetze oder in die tiefsten Tiefen des Ozeans, du bist auch da. Nein, Gott kennt uns, Gott sieht uns. Die Idee des zufälligen Sterbens, weil Gott nicht eingreifen konnte, die hat überhaupt keinerlei Sinn. Wenn Sie heute als ein bekehrter Christ sterben, dann deshalb, weil Gott es absolut zulässt, weil er weiß, Sie haben es geschafft. Er würde es nicht zulassen, dass Sie sterben, heute als Christ. Und Sie haben es noch nicht geschafft, denn dann ist ja das Problem, ja, was mache ich jetzt, sagt Gott dann, wenn Sie gestorben sind. Nehme ich denn jetzt in die erste Auferstehung oder in die zweite? Weiß ich jetzt nicht. Es ist ja total unsinnig, überhaupt so etwas sich vorzustellen. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die wir anhand der Bibel, aufgrund der Erkenntnis Gottes, die Gott uns gibt, verstehen müssen. Kriegführer im Alten Testament, ein heißes Eisen für viele, die einfach nicht verstehen, dass es nie Gottes Absicht war, dass Menschen Krieg führen sollten. Und Israel hat Krieg geführt, aber nicht, weil Gott es wollte, sondern Israel hatte sich dazu entschieden, es zu tun. Wir haben einen Artikel auch hierüber auf unserer Webseite veröffentlicht. Aber heute lehren noch einige, wenn nicht sogar viele, dass Israel im Alten Testament in keinster Weise gesündigt habe, dass das alles Gottes Wille war, dass sie Krieg geführt haben. Können aber auch nicht erklären, warum David dann zum Beispiel den Tempel nicht bauen konnte, weil Gott sagte, du bist ein Mann des Krieges, du hast Blut vergossen, du darfst mir den Tempel nicht bauen. Ja, warum denn dann, wenn das alles so okay gewesen sein sollte? Nein, auch das sind Dinge, die muss man aufgrund der Erkenntnis Gottes begreifen, weil Gottes Geist in uns wirkt und uns mehr und mehr die Erkenntnis gibt. Einige sprechen von einem 7-Jahres-Vertrag, da soll angeblich ein 7-Jahres-Vertrag geschaffen werden zwischen, wem weiß ich jetzt, dem Tier, sagen wir einmal, diesem prophetischen oder prophezeiten Führer, politischen Führer, und Israel oder den Arabern, was immer. Das fluktuierte auch irgendwie so, und dann nach 3,5 Jahren soll das dann irgendwo dann gebrochen werden. Davon steht in der Bibel nichts. Das hatten wir in der Kirche eigentlich auch immer verstanden, bis dann einige kamen und haben dann irgendwie das anderes gelehrt. Diese 7 Jahre beziehen sich auf das Kommen Jesu Christi, der nach 3,5 Jahren starb. Er wurde in der Mitte der Woche getötet. Er wird zurückkommen und diese 3,5 Jahre, die noch ausgeblieben sind, zunächst einmal verwenden, um im Millennium gewisse Dinge zu bewirken. Aber alles dies wird auch in unseren Artikeln beschrieben. Wie kamen wir, und ich könnte noch mehrere Beispiele geben, aber wie kamen wir zu dieser wachsenden Erkenntnis? Wir haben ja jetzt gewisse Dinge bereits einmal beispielshaft besprochen, wo wir da ursprünglich in Gottes Kirche nicht so die richtige Erkenntnis hatten, aber in die Erkenntnis wachsen mussten. Aber auch als Armstrong starb, gab es noch gewisse Lehren, die wir hinterfragen mussten, als uns Gottes Geist gewisse Dinge vor Augen hielt. Deswegen sage ich deutlich, dass, wenn man davon ausgeht, als Hatzer Armstrong starb, alles das, was dann gelehrt wurde in dem Zeitpunkt, das ist also jetzt in Eisen gegossen und das ist also jetzt irgendwo im Eis abgehakt, das kann nicht mehr geändert werden, ist total verkehrt. Viele wissen auch gar nicht, was er Armstrong gelehrt hat, bevor er starb. Denn er hat vieles gesagt in Bibelstudien und Predigten, was er aber nicht mehr niedergeschrieben hat in Broschüren. Wenn man dann so alte Broschüren zum Beispiel liest, wird man etwas anderes finden, als das, was er selbst gesagt hat, vom Pult her, vom Podium her. Aber letztendlich kommt es darauf gar nicht an. Letztendlich kommt es darauf an, dass wir uns begreifen machen sollen. Dass wir das lehren müssen, was die Bibel lehrt. Nun, wir sind alle durch die Tätigkeit von Herrn Armstrong zur Wahrheit gekommen. Das will ich deutlich sagen. Und wenn wir, sagen wir einmal, gewisse Dinge ändern, dann tun wir es deshalb, weil wir anhand der Bibel es klar und deutlich so sehen. Wenn es eine Grauzone ist, würden wir sie zunächst einmal nicht ändern, sondern es muss wirklich klar und deutlich erwiesen sein anhand der Bibel, dass in der Tat eine Änderung vorgenommen werden muss. Wenn wir zurückkehren zu dem Zeitpunkt, als die Lehre von der Scheidung der Wiederheirat aufgetischt wurde, dann mussten wir sagen, die Früchte waren absolut schlecht. Und irgendwas war faul an der Lehre. Mit anderen Worten, dass jede Ehe bindend war in Gottes Augen. Bis wir dann erkannten, Moment, die Voraussetzung dieser Lehre ist ja schon verkehrt, weil nämlich Gott eben nicht alle Ehen in dieser Welt bindet. Er würde zum Beispiel nicht die Ehe binden zwischen 2 Kannibalen, die sich eben gegenseitig dann vielleicht lieben, aber dann andere Menschen auffressen. Ich meine, würde Gott eine solche Ehe binden? Nicht wahr? Und ich spreche jetzt von dem wahren Gott der Bibel. Würde er eine Ehe binden von 2 Nichtchristen, von 2 Menschen, die, sagen wir mal, einen ganz anderen Glauben haben, die vielleicht an den wahren Gott der Bibel gar nicht glauben? Warum haben wir uns klar und deutlich dazu aussprechen müssen, dass wir nur Ehen offiziell durchführen werden in Gottes Kirche zwischen 2 Mitgliedern, zwischen 2 Menschen, die bekehrt sind? Nun, jemand kam zu uns, zwar kurz nach Gründung der Kirche des ewigen Gottes, und fragte, ob wir nicht eine Ehe durchführen könnten für, in diesem Fall, die Tochter, die jemanden heiraten wollte. Und sie fanden keinen Prediger. Und als wir dann fragten, ja, versteht die Tochter denn, was wir lehren? Nein, das versteht sie nicht. Ja, warum will sie dann, dass wir sie verheiraten? Ach, die wollen halt einen Prediger haben, der sie verheiratet. Die wollen halt eine, Anführungszeichen, kirchliche Hochzeit. Und da mussten wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Ja, können wir das überhaupt? Und dann sahen wir ganz klar und deutlich, aufgrund der Tatsachen, die ich Ihnen heute jetzt mitgeteilt habe, wir können so etwas nicht tun und werden so etwas nicht tun. Wie kam es zu unserer Erkenntnis, dass man eine Taufe nur durchführen kann von ordinierten Predigern, die auch dann die Hände auflegen müssen? Nun, die Bibel hatte das immer schon gesagt, nicht wahr? Aber man muss manchmal so mit der Nase drauf gestoßen werden. Nun, das kam daher, weil jemand in Afrika uns anschrieb und fragte, ob er getauft werden könne. Und dann hatten wir uns überlegt, ja, wie hatten das dann damals so die Kirche gemacht, so im Anfangsstadium, und dann lasen wir natürlich über die Studenten, und dann kam die Frage auf, ja, können dann Mitglieder, sagen wir einmal, die noch nicht ordiniert sind, jemand anderen taufen? Und da mussten wir uns mit dieser Frage eingehend beschäftigen, bis wir dann klar und deutlich aus der Bibel sahen, nein, das geht ja gar nicht, denn es muss ja ein ordinierter Prediger sein, der die Hände auflegt. Wenn jemand, der, sagen wir mal, nicht ordiniert ist, jemanden tauft, wenn das überhaupt möglich wäre, und könnte aber die Hände nicht auflegen, ja, dann ist ja keine Garantie vorhanden, dass jemand den Heiligen Geist erhält. Denn es gibt viele Stellen, die uns zeigen, nur nachdem die Apostel die Hände aufgelegt hatten über Leute, die getauft worden waren, erhielten sie den Heiligen Geist, vorher eben gerade nicht. Schauen Sie, und von daher mussten wir auch diese Erkenntnis akzeptieren. Moment, wir müssen da hier klar und deutlich uns bewusst werden darüber, was geschehen muss bei einer wahren Taufe. Und dann kam die große, in Anführungszeichen, Änderung, sagen wir einmal. Und einige haben das heute immer noch nicht begriffen. Und viele lehren es heute nach wie vor verkehrt. Auch innerhalb der Kirche Gottes. Nicht unsere Organisation, aber innerhalb der Kirche Gottes. Und zwar die Idee, zweierlei. Dass Jesus Christus, als er hier auf Erden war, völlig Mensch war und völlig Gott. Ein Paradox. Denn wenn Sie etwas völlig sind, können Sie nicht etwas völlig anderes sein. Sie können nicht völlig Mensch sein und völlig Pflanze. Okay? Als Christus, der Gott war, zu einem Menschen wurde, da hatte er nicht mehr die Kapazität eines Gottwesens, eines Geistwesens. Er war zwar nach wie vor Gott mit uns, er war nach wie vor die Persönlichkeit, die er gewesen war, bevor er im Mutterleibe von Maria gezeugt wurde, aber er war nicht mehr das Gottwesen, das er gewesen war. Schauen Sie, er hatte nicht mehr die Kraft eines Gottwesens. Er konnte überwinden aufgrund der Tatsache, dass der Heilige Geist Gottes des Vaters in ihm war. Er sagte, von mir aus alleine kann ich gar nichts tun. Ich brauche die Kraft Gottes meines Vaters in mir, der mir die Möglichkeit gibt, zum Beispiel zu heilen, der mir die Möglichkeit gibt, Dämonen auszutreiben oder große Wunder zu vollbringen. Das ist eine Sache, die wir klar und deutlich anhand der Bibel uns beweisen mussten. Nein, als Christus Mensch wurde, er wurde Fleisch, wie es heißt im Johannesbrief, hörte er auf, ein Gottwesen zu sein. Er konnte sterben, Sie als Gottwesen können Sie nicht sterben. Er konnte von Sünde verführt werden. Ein Gottwesen kann nicht verführt werden. Gott sagt, er kann nicht verführt werden. Er verführt auch niemanden. Aber Satan konnte Christus verführen. Nicht, dass Christus in irgendeiner Form dieser Verführung nachgegangen wäre. Er hat niemals gesündigt. Aber es hätte möglich sein können. Er war ein Mensch. Und er hat als ein Mensch die Sünde im Fleisch überwunden. Das waren Dinge, die mussten wir anhand der Bibel uns klar und deutlich nachweisen, um das dann auch deutlich zu machen. Aber der zweite Punkt, der hatte mit dem ersten sehr viel zu tun, war die Frage, ob Christus immer schon der Sohn Gottes war, auch bevor er ein Mensch wurde, oder ob er zu einem Sohn Gottes wurde, als er ein Mensch wurde. Und es gab einmal die Idee innerhalb der Kirche Gottes, und ich weiß auch, wie die Idee zustande kam, dass Christus nicht immer schon der Sohn Gottes gewesen sein soll, und der Vater war nicht immer schon der Vater. Es waren zwar immer schon zwei Gottwesen, das war immer verstanden worden, derjenige, der zum Vater wurde, und derjenige, der zum Sohn wurde. Aber sie wurden noch nicht Vater und Sohn genannt. Christus wurde erst zum Sohn Gottes, als er von den Toten auferweckt wurde, war damals die Idee. Und ich hatte dann, unter anderem mit anderen, wir hatten eine Diskussion mit Vorsitzenden einer anderen Kirchenorganisation, haben uns über unsere unterschiedlichen Lehren unterhalten. Und dann hatte ich die Frage gestellt, ja, aber Gott ist eine Familie, nicht wahr? Und dann war die Antwort, nein, das ist an sich nicht richtig. Man soll sagen, Gott hat eine Familie. Aber man kann nicht sagen, Gott ist eine Familie. Das wäre theologisch inkorrekt, weil es eben eine Zeit gab, wo Gott noch keine Familie war. Und ich sage, wieso? Nun, es gab ja eine Zeit, da war Gott, der Vater, noch nicht der Vater. Und da war Jesus Christus noch nicht der Sohn. Und von daher war dann Gott noch keine Familie. Er wurde erst zu einer Familie, als Jesus Christus gezeugt wurde, als Mensch auf Erden erschien, starb, wieder auferweckt wurde. Und mir war sofort klar, diese Erklärung ist verkehrt. Denn es ist deutlich, dass Gott immer schon als eine Familie bezeichnet wird. Denn Gott ist die Familie. Das Reich Gottes ist die Familie Gottes, die über andere herrscht. Das ist, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Und es wird viel vom Reich Gottes gesprochen im Alten Testament, lange bevor Christus zu einem Menschen wurde. Also uns wurde klar, irgendwas ist faul an der Idee, dass man theologisch falsch sagen würde, Gott ist eine Familie. Aber was war der Fehler? Der Fehler war, dass man davon ausging, dass Jesus Christus noch nicht der Sohn Gottes war vor seiner Geburt als Mensch und dass der Vater noch nicht der Vater war vor der Geburt Jesu Christi oder der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wir hatten aufgrund dieser Tatsache diese Erkenntnis Gottes gewinnen müssen. Gottes Geist hat uns mehr und mehr hineingeführt in diese Erkenntnis, dass in der Tat Gott immer schon als Vater und Sohn bestand. Immer schon eine Familie war. Und wir haben dann eine Broschüre verfasst, Gott ist eine Familie. Und ich möchte kurz hieraus Ihnen vorlesen. Unter dem Kapitel war der Vater immer der Vater und Christus immer der Sohn. Einige bringen ein anderes Argument vor, um jene biblische Wahrheit zu widerlegen, dass Gott immer eine Familie gewesen ist. Obgleich sie zugeben mögen, dass Gott schon immer aus zwei Wesen bestand, behaupten sie jedoch, Gott sei vor der menschlichen Existenz Christi keine Familie gewesen, da Christus angeblich nicht der Sohn und der Vater angeblich nicht der Vater gewesen sein soll. Einige sagen, Christus sei bei seiner Auferstehung der Sohn Gottes geworden. Träfe dies zu. Aus welchem Grunde hat Gott der Vater vor der Erweckung Christi dann gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe? Matthäus 3,17. Als sich dies ereignete, bekundete Johannes der Täufer, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes 1,34. Christus wird im Neuen Testament viele Male als Gottes Sohn beschrieben, sowohl vor seinem Tod als auch vor seiner Auferstehung. Vergleiche Johannes 1,49, Matthäus 4,3, 6, 8, 29 und 14, 33. Achten wir hierbei besonders auf seine eigenen Worte. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Johannes 3,17. Ein anderer bemerkenswerter Dialog fand zwischen Christus und Petrus statt. Christus fragte ihn, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Simon Petrus antwortete ihm darauf, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus erwiderte mit diesen Worten, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, Matthäus 16, 15-17. Christus sagt hier nicht, dass er bei seiner Auferstehung Gottes Sohn werden würde. Petrus erkannte ihn als des lebendigen Gottes Sohn, worauf Christus ihm erklärte, dass Gott der Vater ihm diese Erkenntnis zuteil werden ließ. Die Juden wussten, dass Christus behauptete, schon als Mensch Gottes Sohn gewesen zu sein. Vergleiche Matthäus 27, 40 und 43, Lukas 22, 70, Johannes 9, 35 bis 37, Johannes 10, 33 bis 36, Johannes 11, Vers 4, Johannes 19, Vers 7. Als Christus starb, erkannte der Hauptmann, dass Christus Gottes Sohn war. Matthäus 27, Vers 54. Überdies lesen wir in Römer, Kapitel 8 und Vers 3, dass Gott seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches sandte. Beachten Sie, wen Gott, der Vater, gesandt hat, um Mensch zu werden. Er sandte seinen Sohn. Dasselbe auch in Galater 4 und Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Auch Hebräer 5, Vers 8 verdeutlicht, dass Christus im Fleische leiden musste, obwohl er Gottes Sohn war. Er war also schon vor seiner Auferstehung der Sohn Gottes. Des Weiteren lehrt die Bibel, dass Gott der Vater das höchste Wesen in der Gottheit ist. Nirgendwo in der Bibel steht, dass er es nicht schon seit aller Ewigkeit war. Tatsächlich heißt es, dass Gott der Vater alles durch ihn, Jesus Christus, erschuf. Das höchste Gottwesen also erschuf alles, einschließlich der geistigen Welt, durch ein im Vergleich, in Anführungszeichen, untergeordnetes Gottwesen. Denn schauen Sie, wenn Christus nicht der Sohn war und der Vater nicht der Vater, wieso bestand eine Unterordnung hier? Das gibt gar keinen Sinn. Schauen Sie, die Idee, die man zunächst einmal hatte, dass Gott nicht aus Vater und Sohn ursprünglich bestand, sondern dass Christus zum Sohn wurde, beruhte auf dem Missverständnis, dass man nicht verstand, was mit Sohn Gottes und Menschensohn gemeint war. Der Menschensohn, natürlich, der entstand im Augenblick, als Christus im Mutterleibe von Maria gezeugt wurde. Da wurde Christus zum Menschensohn, denn er war ja vorher kein Mensch gewesen. Aber er war immer schon der Sohn Gottes. Aber er stand immer schon nicht auf gleicher Ebene von der Hierarchie her gesehen wie der Vater. Der Vater war immer schon größer als er. Wie, verstehen wir nicht. Sie können nicht verstehen, warum es immer schon zwei Gottwesen gegeben hat. Das muss Ihnen offenbart werden. Sie können nicht verstehen, warum es immer schon eine Hierarchie gegeben hat zwischen Vater und Sohn. Das muss Ihnen offenbart werden. Sie können auch nicht verstehen, wieso der Vater immer schon der Vater war und der Sohn immer schon der Sohn. Das muss Ihnen offenbart werden. Das muss Ihnen Gott zeigen. Wir müssen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Wir können es aber nur dann tun, wenn wir Gott gehorsam sind. Wenn wir wirklich mit vollem Eifer, mit vollem Ziel versuchen, das zu tun, was Gott von uns erwartet. Nun, es heißt nicht, dass wir fehlerhaft sein werden. Es heißt auch heute nicht, dass wir in der Kirche des ewigen Gottes die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass es nicht zu weiteren Änderungen, Erklärungen kommen könnte. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir weiter in der Erkenntnis wachsen, weitere Dinge erkennen werden im Laufe der Zeit, die wir vorher noch nicht erkannt haben. Wir müssen uns dem Willen der Erkenntnis Gottes unterordnen. Wir müssen bereit sein, dass uns der Geist Gottes leitet und führt und lenkt, und wir müssen bereit sein zu folgen. Und so gehen wir davon aus, dass Gottes Geist uns auch weiterhin Gottes Erkenntnis und Weisheit geben wird, in uns diese Weisheit schenken wird, uns leiten wird in der Beziehung, wozu auch prophetisches Wissen gehört. Solange wir treu sind, solange wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft Gott dienen und seine Gebote halten. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie auch mit uns begreifen, wie wir alle zusammen als ein einiger Leib in der Wahrheit Gottes wachsen werden, in der Erkenntnis Gottes wachsen werden. Lassen auch Sie sich von Gottes Geist leiten und seien Sie bemüht, Gottes Willen in Ihrem Leben zu tun. Und er wird Ihnen seine Schätze des Wissens, seine Erkenntnis, dieses Geheimnis für viele, eröffnen. Und Sie werden mehr und mehr verstehen von der Wahrheit Gottes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.